Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Wer Hans-Jürgen Bartsch vom Hörsaal jetzt zuhört, hat oder hatte drei Möglichkeiten. Entweder ihr geht morgen zur Wahl oder ihr habt schon eure Briefwahl erledigt oder ihr geht gar nicht. Wie das Wahlergebnis in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union aussehen wird, wissen wir natürlich nicht. Wir wissen aber, dass die Stimmung und somit das Vertrauen in die EU, gelinde gesagt, besser sein könnte. Wieso ist dieser gut gemeinte Kerngedanke von Charles de Gaulle und Konrad Adenauer eigentlich zu dem geworden, was er heute ist? Aus Anlass der Wahlen zum Europäischen Parlament befassen wir uns an diesem Wochenende im Hörsaal mit diesen und ähnlichen Fragen.
Wer Mitglied werden will, muss Mitglied mit allen Rechten und allen Pflichten werden.
Wieso sollen wir die Aufgabe der Deutschen machen, indem wir etwa Handel mit ihnen betreiben, die bescheißen uns dauernd?
In den Niederlanden, in Frankreich, in Österreich, in Großbritannien haben rechtspopulistische Bewegungen oder Parteien große Erfolge erzielt.
So geht es eigentlich nicht, aber da sind wir.
Selbst die Prinzipien und Werte der Union, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, werden in manchen Mitgliedstaaten immer häufiger unterlaufen.
Wir wissen nicht, wie sich Demokratie gestalten wird.
Steuerpolitik der Europäischen Union wird einstimmig gemacht. Viel Spaß.
Nehmen wir jetzt mal einige Zahlen, die das unabhängige Hamburger Marktforschungsinstitut Ipsos herausgefunden haben will. Danach interessiert sich jeder Zweite von uns überhaupt nicht für die Europawahlen. Nicht einmal 3 von 10 EU-Bürgern sind zufrieden, wie Demokratie in der EU funktioniert. Das hört sich gar nicht gut an. Wir brechen das mal ganz langsam auf. Zunächst tasten wir uns vorsichtig mit einem Vortrag von Professor Klaus-Jürgen Grün an das Thema heran. Er ist außerplanmäßiger Professor am Institut für Philosophie der Goethe-Universität Frankfurt und er glaubt, dass es die Veränderungen, Verschiebungen in unser aller Sprachverständnis sind, die es so unglaublich schwer machen, die EU zu verstehen und auch, dass sie sich selbst nicht mehr gut versteht. Was ist da passiert? Warum nehmen wir mehr Uneinigkeit als Einigkeit wahr? Als erster Redner nun also Grün mit, was Demokratie in der EU im 21. Jahrhundert bedeuten könnte.
Jeder ist jemand. Ich möchte meine Gedanken, die ich Ihnen vorstelle, in den Kontext stellen, dass jeder nicht nur jemand ist, sondern dieser jemand auch immer eine Beobachterrolle einnimmt. Jeder ist ein Beobachter. Jeder ist ein Beobachter von einer anderen Perspektive. Und diese Perspektivität möchte ich mit ein paar Gedanken, die gespeist sind auch von jüngeren Publikationen, weniger aus der Philosophie, fast eher aus der Soziologie, und uns zeigen, dass man vielleicht mit einer Veränderung in Denkgewohnheiten für das demokratische Bewusstsein eine ganze Menge erreichen kann. Ich möchte hierzu eine kleine sprachphilosophische Besonderheit vorstellen oder damit beginnen, indem ich auch hinweise auf dieses Wörtchen bedeuten. Was kann Demokratie bedeuten? Und dabei möchte ich ein paar ungewohnte Methoden anwenden, aber Sie auch damit vertraut machen und vielleicht eine Diskussionsgrundlage schaffen, wie wir mit unserem Denken damit mehr erreichen können als vielleicht alten Denkgewohnheiten. Dazu bitte ich mal jemanden aus dem Publikum, vielleicht darf ich Corinna bitten, die mir vertraut ist als eine diskussionsfreudige Assistentin. Corinna, wiederhole doch bitte einmal das Wort Nein.
Nein.
Warum nicht? Diese Sache ist nicht einfach vom Tisch zu weisen. Was hier passiert, zeigt, dass wir uns in einer anderen Welt befinden als vielleicht noch vor 20 Jahren. Was hier passiert ist, ist, dass ich einer Dame, einem Menschen eine Frage stelle, eine Aufforderung gebe und was wir erleben, ist eine Art Verunsicherung nachher. Die Verunsicherung kommt zustande, dass wir gewöhnt sind, wir haben uns sozusagen eingeredet unser Leben lang, dass wir entscheiden, welche Bedeutung ein Wort haben soll und in diesem Fall das Wort Nein. Und wir können sehen, diese Verunsicherung führt zu einer Art Art Überforderung, weil plötzlich nicht mehr rauszukommen ist, wenn nicht etwas Entscheidendes passiert, was wir in den philosophiegeschichtlichen Vergangenheiten vernachlässigt haben. Es ist nämlich so, dass ich dieses Wort jetzt einfach mal aufgegriffen habe in einer unerwarteten Weise. Ich habe das Wort so aufgefasst, als wollte sie meine Aufgabe nicht ausführen. Und jetzt kommt die Steigerung der Verunsicherung, denn wir merken, wenn wir so etwas erleben, dass uns tatsächlich die Gewalt fehlt, die Fähigkeit fehlt, eindeutig festzulegen, wie andere ein Wort oder einen Gedanke aufzufassen haben. Und ich habe mir nun die Freiheit herausgenommen, oder ich habe sie erfunden, diese Freiheit, einen Unterschied zu machen. Ich habe mir gesagt, es könnte auch sein, dass dieses Wort Nein eine Ausführung oder auch eine Verneinung der Aufgabe erfüllt. Und wenn ich so denke, spüre ich, dass ich als der Empfänger der Botschaft allein die Macht darüber habe, dieses Wort mit Bedeutung zu füllen. Wir haben in unseren Traditionen die Gewohnheit, dass wir glauben, unsere Intention könnte die Bedeutung festlegen. Wir haben dadurch Machtverhältnisse aufgebaut. Wir haben dadurch auch die Macht des Intellekts formuliert. Wir haben bis heute in unseren traditionellen Ethiken, in den Standardethiken das Gefühl, wie es etwa ein bekannter Ethikprofessor, der Julian Niederrümelin, in einem seiner jüngsten Bücher über das digitale Denken schreibt oder über die digitale Ethik. Er sagt, ohne Intentionalität keine Bedeutung. Wir haben also auf der einen Seite eine Denkform, die glaubt, von der Intention, von der Großartigkeit des Individuums festlegen zu können, was die Bedeutung sei. Und wir erleben uns in der Gegenwart mehr und mehr in den vergangenen 20 Jahren in dieser Überforderung, dass das nicht mehr funktioniert. Auf einmal merken wir, dass die Bedeutung, die ein anderer in bestimmte Ausführungen, vor allem auch in ethisch-moralische Werte hineinlegt, nicht mehr dem entspricht, was wir mit unserer Intention wollen. Wir haben vor 10, 20 Jahren die Diskussion auch in der Philosophie ziemlich langweilig geführt über die Frage, ob es einen freien Willen gibt oder nicht. Und zwar in dem Gefühl, festhalten zu müssen, dass meine Intentionalität entscheidet, ob ich frei bin oder nicht. Wir haben also an dieser Ausgangsposition eines starken Individuums festgehalten und wir haben vernachlässigt, was uns heute fast sträflich einholt, dass wir keine Kontrolle darüber haben, wie andere Menschen einen Sachverhalt, eine moralische Forderung, vielleicht auch eine unabdingbare Forderung nach der Würde, die unantastbar sei, mit einer Bedeutung anzufüllen, die wir nicht erwartet haben. Ich möchte dieses Denken das digitale Denken nennen, nämlich wir können von der Art und Weise, wie ein Wort als eine Kodierung eines Signales auftaucht, nicht mehr auf die Herkunft dieses Wortes schließen. Das ist ein bisschen so wie in der Geschichte auch. Treffen sich zwei Freunde, fragt der eine, wohin gehst du? Antwortet der andere, ins Kino. Fragt der andere zurück, was läuft da? Sagt der erste wieder, Quo Vadis. Fragt der nächste zurück, ja, was heißt das? Und der erste wieder, wohin gehst du? Die Rückfrage, ja, was heißt das? Ins Kino und so weiter. Also wir merken, die Fragen und die Antworten unterscheiden sich nicht mehr voneinander. Wir befinden uns in einem Zirkel, wenn wir in dieser Überforderung leben. Und der Zirkel besteht darin, dass wir wechselseitig die Rolle des Fragenden und des Antwortenden einnehmen. Und wenn wir wieder zurückkommen auf diese Geschichte mit dem Nein, wiederhole einmal das Wort Nein, die Macht aus diesem Zirkel herauszukommen, liegt in dem Menschen, der in der Lage ist, einen Unterschied in dieses Wort zu legen. Nicht in dem, der die Intention hatte, das Wort mit Bedeutung anzufüllen. Wenn ich das Wort Nein mit der Bedeutung anfülle, es bedeutet die Ausführung der Aufgabe, dann geht der Prozess weiter. Wenn ich dieses Wort nicht mit dieser Bedeutung auffülle, sondern vielleicht als die Verneinung, befinden wir uns in diesem Zirkel, aus dem wir ganz schwer herauskommen. Und dieser Zirkel ist der Zirkel, in der wir nicht mehr unterscheiden können, ob eine Aussage oder eine Auffassung die Ausführung, die Frage oder die Antwort auf die Frage ist. Dieser Wortwechsel führt zu der Überforderung, die ich als eine Aporie bezeichnen möchte. Eine Aporie, dass wir keine Kontrolle über die von uns intendierten Bedeutungen unverkennbar anderen sichtbar machen können. Ich wende das nun gleich auf die Demokratie an, auf die Art und Weise, wie wir in unserer Europäischen Union erleben und was das damit zu tun hat. Ich wiederhole aber noch einmal die Struktur. Es kommt darauf an, eine Unterscheidung zu bringen, einen Unterschied zu machen, ob das Wort Nein beispielsweise bedeutet Ausführung der Aufgabe oder Verneinung der Aufgabe. Der Empfänger muss also eine innovative Freiheit haben. Und jetzt kommt das ganze Komplexitätsthema explosionsartig auf uns zu, denn wir müssen sogar damit rechnen, dass noch jemand ganz andere Bedeutungen in dieses Wort Nein hineinlegt oder herausliest oder kreativ damit umgeht. Und diese Vielfalt von Bedeutungen sind wir mit unseren alten Denkmustern offenbar kaum noch in der Lage, vielleicht auch überhaupt nicht mehr zu kontrollieren. Das heißt, mit einer anderen Art zu denken, also nicht mehr von der Vorstellung, meine Intention muss die Bedeutung festlegen und wenn andere das nicht verstehen, dann sind sie blöd, dann müssen sie dazulernen, sondern jetzt von der Fähigkeit des anderen. Moralisch gesehen hat man früher gesagt, du sollst. In dieser anderen Moral muss man sagen, ich soll. Also von einer anderen Intention, ich muss jetzt auf einmal aufpassen, was ein anderer unter diesen Dingen, die ich für selbstverständlich halte, meint. Und damit komme ich auch zu dem Gedanken des Beobachters. Wenn wir statt dieser Art ein Signal zu geben, als könnten wir einen Beobachter unabhängigen, objektiven Standpunkt einnehmen und sozusagen für alle Menschen beschreiben, was die einzige Aufgabe und die einzige Bedeutung von Demokratie wäre, dann machen wir vielleicht nicht nur den Fehler, dass wir etwas Falsches sagen, sondern wir strukturieren zugleich ein Denken, das darauf wartet, dass einer unveränderlichen Tatsachen mitteilt und nicht Beobachtungen, die er gemacht hat. Ich werde also dafür plädieren, dass wir in der Frage um europäische Werte, um die Art und Weise, wie Demokratie gelebt wird und darin ein empirisch beobachtbares Bedürfnis des Menschen artikuliert wird, nämlich ein Bedürfnis nach Freiheit, wie wir das vielleicht dadurch schwächen, indem wir so tun, es gäbe ein absolutes Wissen von diesen Dingen. Wenn ein Mensch, also der Hörer wieder in diesem Fall dieses merkwürdigen Beispiels, wenn dieser Mensch nur in der Lage ist, eine einzige Bedeutung in dieses Wort, in dieses Wörtchen hineinzulegen, eine einzige, eindeutige, selbstredende, objektive Bedeutung, dann kommt der kommunikative Akt überhaupt nicht in Gang. Dann sind wir in dem Zirkel der Überforderung befangen und in dem Zirkel der Überforderung neigen wir zu Reaktionen, die kontraproduktiv sind. Nachdem ich mich also für die Freiheit entschieden habe, einen Unterschied zu machen, bin ich in der Lage, mich zu entscheiden, ob der kommunikative Prozess weitergeht oder nicht. Wenn ich dieses Modell auf das Experiment Europäische Union anwende, dann habe ich folgendes Muster vor Augen. Die Nationalstaaten haben ihre je eigene Bedeutung von Demokratie ausgebildet und dabei für sich jeweils ein halbwegs stabiles Verhältnis von Freiheitsrechten und Einschränkungen oder Unfreiheiten ausgeprägt. Im Verlauf von Generationen haben sich die gegeneinander hinreichend abgrenzenden Nationalstaaten auch damit arrangiert, dass beispielsweise durch internationalen Handel und Wissenstransfer nationalstaatliche Interessen von einzelnen Akteuren unterwandert wurden, um sich Vorteile zu verschaffen. Wir haben seit dem Prozess oder seit den Prozessen der Aufklärung Demokratie zumeist verstanden als die Intention, Nationalstaaten zu demokratisieren. Solche also, die im Besitz des Wissens von Demokratie sich wähnten, haben andere demokratisieren wollen. Hier haben wir wieder dieses Konzept, wir haben eine Intention, etwas über andere auszugießen, von dem wir überzeugt sind, es ist das einzig Richtige. Und dabei erleben wir, dass es manchmal klappt, aber mehr und mehr wir wahrscheinlich zugeben müssen, es wird schwieriger. In diesen gewöhnten Prozessen der Demokratie, die wir in der Französischen Revolution als einen Achsenpunkt erleben, spielen etwa Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit eine Rolle. Das heißt, Freiheit als ein Konzept ist von vornherein durch Gleichheit und Brüderlichkeit eingeschränkt gewesen. Und wir sehen, dass in diesen Zeiten, in denen dieser Gedanke des Demokratischen als eine Antithese zum Ancien Regime, zu einem System, in dem sich viele Menschen, die sich angestrengt haben, selber mitzureden an der Gestaltung des politischen Prozesses, unterdrückt gefühlt haben, in dieser Dreiform gab es etwas nicht, was aufgetaucht ist plötzlich, was keiner vielleicht wollte, denn wir müssen hinzufügen, heute spielt Sicherheit eine entscheidende Rolle. Die Art und Weise, wie wir jetzt über Sicherheit nachdenken, wirkt rekursiv auf unsere Vorstellung von Freiheit zurück. Und dies bedeutet wieder, wir können gar nicht mit einem Begriff von Freiheit arbeiten. Wir müssen ständig einen neuen Begriff anwenden, um zu sehen, dass unsere frühere Vorstellung etwa von Freiheit eine ganz andere werden kann. Und hier zitiere ich einen Autor, bei dem ich jetzt mehr und mehr süchtig geworden bin. Es ist das just erschienene Buch von Helmut Wilke. Er nennt das eine komplexe Freiheit, ein ziemlich dickes Buch, wie ich sehe, nicht ganz leicht zu lesen. Und da steht, welche Ausprägungen von Freiheit und Gleichheit gesellschaftsadäquat sind, ist umso weniger auszumachen, je heterogener, dynamischer und komplexer die jeweilige Gesellschaft sich selbst darstellt. Er fährt an anderer Stelle fort mit Gedanken, die ich jetzt hier nur referiere. Strukturen der Nationalstaaten, ihre Ökonomie, ihre Religion, ihre Kultur, ihre Wissenschaft, ihre Sprache brechen zunehmend auf im Prozess der Globalisierung und vernetzen sich mit den Strukturen anderer Nationalstaaten. Dieser Prozess führt zur Überforderung der nationalstaatlichen Strukturen. Es ist eine Überforderung aufgrund gesteigerter Zunahme von Komplexität auf nahezu allen Bereichen. Und wenn ich das ein bisschen bildlich mir vorstelle, dann mache ich einen Gedanken, den Sie mir vielleicht durchgehen lassen. Stellen wir uns einfach mal vor, dass die Vereinigten Staaten ein Bestandteil der Europäischen Union sind und stecken wir sie so irgendwo zwischen Ungarn und Österreich hinein, jedenfalls irgendwo südöstlich von hier aus gesehen, dann wird das leichter zu beschreiben. Dann können wir nämlich sehen, da kommt jetzt einer, der sagt im Sinne der Nationalstaaten, wieso sollen wir die Aufgabe der Deutschen machen, indem wir etwa Handel mit ihnen betreiben, die bescheißen uns dauernd, die kaufen bei uns nicht genug Autos und wir sollen deren Autos kaufen. Also plötzlich kommen so nationalstaatliche Interessen hervor, die sich leicht innerhalb eines solchen Staates als Freiheit verkaufen lassen, wenn man sie schützt. Hier wird also die Metapher der Grenze bedient. Wir brauchen eine Grenze, um unsere für uns ja demokratisch ausgebildete Nationalstaatlichkeit zu erhalten. Das bedeutet, auf diese Überforderung reagieren Institutionen der Macht nicht selten mit gesteigerten Anstrengungen der Kontrolle, des Protektionismus, der Zensur, der Sprachkontrolle, der Religionsfeindlichkeiten und anderes. Und ich betrachte diese Dinge als Auswirkungen der Überforderung. Überforderung damit, dass wir nicht vorhersagen können, wie jetzt jemand selber noch egoistische Interessen als demokratische Rechtszustände artikulieren möchte, die durch die Komplexität des Systems entstanden sind. Denn so etwas hat es ja noch gar nicht gegeben. Da möchte ich noch einmal Helmut Wilke aus seiner komplexen Freiheit zitieren. Die EU ist der einzige Sonderfall einer supranationalen Einheit, in der Nationalstaaten einige ihrer Hoheitsrechte an die Gemeinschaft abgegeben haben, allerdings beileibe nicht alle. Daher bleibt die EU eine prekäre Konstruktion, die nicht zufällig seit einiger Zeit umstritten und in interne Streitigkeiten verstrickt ist. Im Zuge zunehmender Globalisierung sehen sich die Demokratien daher zwei komplementärer Schwierigkeiten ausgesetzt. Extern droht ihnen durch globale Abhängigkeiten die Gefahr, nachrangig oder gar in unwichtigen Fragen irrelevant zu sein, weil die großen Entscheidungen in globalen Institutionen, internationalen Gremien oder auf G20, G7-Gipfeln entschieden werden. Intern verlieren sie Einfluss und Steuerungskompetenz, weil die Akteure und Organisatoren der Funktionssysteme sich stärker an den Regeln und Bedingungen der lateralen Weltsysteme orientieren als an nationalstaatlichen Vorgaben und Steuerungsversuchen. Also hier sieht man, wie in der Gegenwart Autoren, die in dieser Denkform schon sehr weit vorangeschritten sind, die Beobachtung machen, dass in einem so außergewöhnlich und so großartigen Gebilde wie der Europäischen Union einzelne Nationalstaaten ihre Art, Demokratie zu definieren, anders verstehen. Sie haben Demokratie gelernt in ihrer Nationalstaatlichkeit und auf einmal sehen Sie, dass diese Kompetenzen, diese Freiheiten vor allem, die mit Demokratie verbunden waren, durch einen übergeordneten Bau aufgegeben werden, dass die verloren gehen. Und Sie sehen nur den Verlust. Sie sehen nicht, welche Art Freiheit in einer immer komplexer werdenden Welt, die Sie nicht verhindern können, aufgebaut wird. Stattdessen suchen Sie in einer alten Ordnung, also wieder in der Intentionalität, wir werden doch wohl wissen, was für uns gut ist. Es ist unser Fischfang in der Nordsee, es ist unser Christentum in Österreich und in Ungarn und so weiter. Und es ist our America that I will make great again und solche Sachen. Also wir konzentrieren uns automatisch in solchen Fällen auf Leute, die uns einen leichten Ausweg versprechen. Ich vermute, diesen Ausweg gibt es nicht. Wir sind, wenn wir uns auf diese Denkweise, die ich zunächst das digitale Denken genannt habe, ganz anders aufgestellt. Denn jetzt fragen wir nicht mehr danach, was ist der einzig richtige Begriff von Demokratie, den wir umsetzen müssen, den wir demokratisierend überordnen, verordnen müssen, den wir schützen müssen, sondern wir fangen an, von einem Kontrolleur zu einem Beobachter zu werden. Ich beobachte plötzlich, auf welche Weise sich in einem solchen Konstrukt wie der Europäischen Union Nationalstaaten organisieren. Organisation ist etwas, was später stattfindet, als die Art und Weise, einen Austausch zu haben. Also etwa eine Vernetzung, wie sie auch ökonomisch durch Handel stattfindet, durch Wissenstransfer. Also als das Zweite oder das Dritte führt zu einer Organisation. Wir können also jetzt beobachten, dass ganz andere Arten Ansprüche auftauchen. Und statt von vornherein diese Ansprüche zu werten, ob sie sein sollen oder nicht, könnten wir zunächst beobachten, welche Art Strukturen sich andeuten. Und hier bei diesen Strukturen ist es möglich, dass man eine Vorrangrolle einnimmt bei der Auswertung dieser Strukturen. So etwas nennt man in der Luhmann-Schule, soweit ich weiß, einen Sinnüberschuss. Ich habe das Wort bei Niklas Luhmann mal gefunden. Es gefällt mir sehr gut. Also wir können uns auf das Nichtwissen konzentrieren dabei. Wir wissen nicht, wie sich Demokratie gestalten wird. Wir sehen aber, dass bestimmte Strukturen entstehen. Und das Fortschrittliche wird derjenige gestalten, der aus diesen Strukturen etwas Beschreibbares macht. Oder wie es Dirk Becker gesagt hat, der diesen Sinnüberschuss mit Strukturen und Bedeutung anfüllen kann und diese Bedeutungen nachher zu einem funktionierenden Ganzen bewegt. Also am Anfang steht nicht das Wissen über eine Freiheit und eine Demokratie, sondern am Anfang steht die Beobachtung, wie sich die Systeme selbst verhalten, aus denen wir dann eine Struktur bilden. Und wenn ich diese Beobachtungen weiter auf mich wirken lasse, dann kommt mir die Erinnerung zu etwas, was mich sehr gekränkt hat. Ich will die nun einmal schildern, um dann zu einem Abschluss zu kommen, dass ich vermute, Max Weber hat vor genau 100 Jahren etwas sehr Wichtiges für uns beobachtet, was wir auch heute sehr gut nutzen könnten. Ich habe Ende Februar mit Erschrecken festgestellt, dass bei einer Anhörung im Deutschen Bundestag die AfD die einzige war, die ein klimakritisches Gutachten hervorgehoben hatte. Dieser Gutachter hat ein ziemliches Chaos ausgelöst im Deutschen Bundestag, weil er auf eine Sache eingegangen ist, bei der man gesehen hat, dass die politischen Systeme überfordert waren, zu beschreiben, was los war. Ich habe in dieser Debatte dann, die ich auch in den Netzen verfolgt habe, Verschiedenes erlebt. Zum einen etwa, dass man ohne wirkliche Sachkenntnis behauptet hat, das wärmste Jahr seit der Klimaaufzeichnung sei das Jahr 2016 oder 18 gewesen. Ich weiß es nicht, mit 14,8 Grad Durchschnittstemperatur. Und in einer anderen Studie sagte noch einer aus dem Bundestag, eine andere Studie hätte ganz klar bewiesen, das wärmste Jahr war 1836 mit 15 Grad Durchschnittstemperatur. Damit hätten wir also eine Temperaturabnahme um 0,2 Grad. Die Menge ist jetzt nicht entscheidend, sondern entscheidend ist, dass unsere Parlamente sich auf eine unklare Diskussion eingelassen haben und sozusagen das Ergebnis schon vorbeigeht. vorweggenommen haben. Also nicht eine Diskussion führen über das Für und Wider, sondern den Eindruck erwecken, als würden sie auswählen, wer am Diskurs zugelassen ist. Da habe ich überhaupt keine Sympathie für die AfD, aber gleichwohl hat man ihnen das Feld überlassen, einen kritischen Standpunkt zu bringen und sich selber dabei sehr schlecht artikuliert. Diese Gedanken werfen die Frage auf, dass wir mit bestimmten Überlegungen wahrscheinlich den Leuten die Arbeit machen, die uns gar nicht so lieb sind. Eine Diskussion, in der ich mir immer sehr schwer tue, kann ich überhaupt eine Rationalität voraussetzen, mit der ich diese Behauptung treffen kann? Ich will versuchen, sie zu stärken. In diesen Diskussionen konnte man sehen, dass jemand, der etwas anderes behauptet, als es die Studien, auf denen er sich festgelegt hatte, obwohl die Sache längst nicht entschieden ist, dass der gleich zu einem AfD-Kandidaten gemacht wird. Und umgekehrt, eine andere Seite macht jeden zu einem Linken, wenn er seiner Position nicht folgt. Diese Diskussion findet an vielen Stellen statt, also etwa auch da, wo wir sehen können, was die EU Großartiges für uns leistet und wie in einzelnen Ländern so getan wird, als gäbe es das gar nicht. Beispielsweise Boris Johnson hat seinen Engländern mal gesagt, die EU hätte eine Verordnung herausgegeben, nach der man Teebeutel nicht zweimal verwenden dürfte. Und nach der man das Aufblasen von Luftballons nach deren Kindern noch nicht erlauben dürfe und so weiter. Gefragt im Parlament nachher, was das für eine Verordnung sei, muss er zugeben, es gibt sie gar nicht. Also unsere Vertreter bedienen selbst ein Muster der Unglaubhaftigkeit und sie machen damit eine bestimmte Arbeit, auf die wir verzichten können. In diesem Fall mit der AfD etwa wird sichtbar, dass unser Moralsystem es offenbar braucht, einen bestimmten Menschen eine bestimmte Denkstruktur des Reaktionären bezichtigen zu können, unabhängig davon, ob die damit verbundenen Thesen wahr oder falsch sind. Warum ich Amerika mal in die Mitte zwischen Ungarn und Österreich eingeordnet habe, hat auch damit zu tun, dass da auch eine Diskussion stattfindet, die mir diese Vermutung stärkt. Da ist vor ein paar Monaten der Donald Trump in Nordkorea gewesen und in der gleichen Zeit wurde der Cohen verhört im amerikanischen Kongress, im amerikanischen Parlament. Und da hat er gesagt, er hätte Geld von Donald Trump gekriegt, um ein Callgirl zu bestechen. Trump schreit sofort in die Twitter-Nachrichten hinein, Cohen ist ein Lügner. Warum hat niemand reagiert in der Öffentlichkeit, in den Medien und schreibt mal darüber, warum soll nicht ein Lügner trotzdem Geld gekriegt haben? Die Position, die ich dann bei Max Weber fand, erklärt diesen Sachverhalt. Max Weber schreibt gleich zu Beginn einer Rede über Politik als Beruf von 1919, der Gesinnungsethiker ist in erster Linie daran interessiert, die reine Flamme der Gesinnung aufrechtzuerhalten. Die Resultate sind ihm gleichgültig. Übertragen auf diese Beobachtungen heißt das, uns ist gar nicht wichtig, was wirklich passiert. Entscheidend ist nur, dass wir die Flamme der Gesinnung nutzen können. In diesem Fall wollte Trump natürlich nicht die Möglichkeit ungenutzt lassen, jemanden als Lügner zu bezeichnen und davon abzulenken, dass gar nicht die Frage ist, ob er ein Lügner ist oder nicht, sondern die Frage ist, ob der Lügner Geld gekriegt hat oder nicht. Das machen wir ständig, wenn wir also auch solche zweiwertige Systeme anwenden, in dem einer entweder ein AfDler, ein Nazi sein muss oder ein Linker oder sonst irgendetwas. Es geht gar nicht darum, einen Sachverhalt zu klären, sondern in der Diskussionskultur scheint es, wie Max Weber vermutet, offenbar viel wichtiger zu sein, dass man die Möglichkeit nicht verliert, jemanden anderes bezichtigen zu können, um ihn damit nicht weiter an der Diskussion teilhaben lassen zu müssen. Diese Überlegungen, diese Beobachtungen haben mir den Gedanken gestärkt, dass wir doch sehr viel mehr darauf achten sollten, wie wir Sprache verwenden, wie wir in der Sprache die Arbeit derjenigen machen, die gar nicht daran interessiert sind, die Vorzüge einer Demokratie und Freiheit zu schützen, sondern vorgeben, daran interessiert zu sein, um ihre Gesinnung als die einzig gültige in der Welt nicht verloren gehen zu lassen. Und da wünsche ich mir, dass wir weniger in der Demokratie in Zukunft als Kontrolleure auftreten, als solche, die andere demokratisieren wollen, sondern vielmehr als Beobachter. Was passiert, wie interpretiert, wie deutet jemand noch die Dinge, die wir als selbstverständliche Werte auszuweisen gelernt haben und wie werden wir dabei selber an ein kritisches Bewusstsein zurückerinnert? Ich mache an dieser Stelle einmal einen Punkt und hoffe, mich in Strecken zumindest verständlich gemacht zu haben.
Um Sprachintentionen und das, was sich dann daraus entwickelt, ging es soeben in dem Vortrag des Philosophen Klaus-Jürgen Grün. Als nächstes folgt die Professorin Nicole Deitelhoff. Sie hat auf derselben Veranstaltung gesprochen wie Grün, und zwar auf einem Symposium der Frankfurt University of Applied Sciences am 17. Mai 2019, also vor ein paar Tagen erst. Sie gab ihre Forschungserfahrungen wieder unter dem Titel »Wir brauchen europäische Souveränität und Demokratie«.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, das wird jetzt ein etwas anderer Vortrag, der wird jetzt irgendwie ein bisschen politischer, aber ich hoffe, dass Sie mir dennoch mit einiger Aufmerksamkeit noch schaffen zuzuhören, denn es war jetzt schon einiges an Stoff, was Ihnen geboten wurde. Sie mögen sich vielleicht auch gewundert haben, warum ich auf die Frage nach der Bedeutung von Demokratie in der EU im 21. Jahrhundert ausgerechnet mit Souveränität beginne und, wie Sie merken werden, auch noch faktisch beende. Und vielleicht denken Sie, dass ich mich in den folgenden Minuten mit dem Konzept der Souveränität in seiner wandlungsvollen Geschichte, mit seinen einzelnen Konzeptionen aller Detailtreue beschäftigen werde, mich so dann auf das Konzept der demokratischen Volkssouveränität kaprizieren werde und dann herausarbeite, was dies eigentlich für ein Gebilde wie die Europäische Union bedeuten könnte. Und ich habe das tatsächlich auch anfangs tun wollen. Aber dann ist mir sozusagen eine Beobachtung, man könnte sagen, eine Art Störung dazwischen gekommen, nämlich die merkwürdige Aneignung vom Konzept der Souveränität im europapolitischen Kontext der letzten Krisenjahre. Was meint eigentlich die vielbeschworene europäische Souveränität, die Macron in seiner berühmten Rede 2017 an der Sorbonne eingeführt hat und auf die Juncker in seiner State of the Union 2018 erneut verwiesen hat? Und was ist eigentlich daraus geworden seit dieser Einführung? Und ich möchte in aller Kürze eigentlich aufzeigen, dass von Macrons Vorstellung einer europäischen Souveränität bestenfalls eine Hälfte übrig geblieben ist, nämlich die Stärkung einer äußeren Souveränität oder Handlungsfähigkeit, während innere Souveränität auf der Strecke blieb. Das führt aber tendenziell eher zu einer weiteren Entfremdung der EU bzw. ihrer politischen Institutionen von den europäischen Bürgerinnen und Bürgern und zu einer weiteren Frustration des noch verbliebenen Integrationswillens der Mitgliedstaaten. Ich schließe schließlich mit ein paar kleinen Vorschlägen, wie dem zu begegnen ist, und wie Sie das üblicherweise kennen, werden diese Vorschläge nicht besonders weit führen und gerade mal an der Oberfläche dessen kratzen, was wir eigentlich tun müssten. Ich beginne aber zunächst einmal mit dieser Krisenbeschreibung, auf die man mit dem Konzept der europäischen Souveränität antworten wollte. Und dazu ist natürlich viel geschrieben und viel diskutiert worden über die Krise oder eben die Krisen. Juncker hat ja auch diesen Begriff der Polykrise der EU eingeführt. Und sie reichen natürlich einerseits von ganz substanziellen Krisen in spezifischen Handlungsfeldern, darunter am massivsten in der Finanzpolitik im Kontext der Schuldenkrise, sowie in der Migrationspolitik im Kontext der sogenannten Flüchtlingskrise. Die Überforderung der politischen Institutionen der EU mit in der Bearbeitung, vor allem aber in der Bewältigung dieser Krisen, haben dann eine weitere Krise ausgelöst, nämlich die Krise des europäischen Institutionengefüges an sich, die sich dann eben darin niederschlägt, dass es Europa in immer geringer werdendem Maße zu gelingen scheint, erstens Einigungen zu erzielen und zweitens für die bestehenden Einigungen noch Folgebereitschaft. Was mit dem quälenden Ring um eine gemeinsame Haltung zur Frage in der Griechenland-Verschuldung begann und sich im grassierenden Aufkündigen von Folgebereitschaft in der Frage der Einhaltung der Vereinbarung zur Aufnahme von Flüchtlingen wiederholte, hat längst auf weitere Politikbereiche in der EU übergegriffen. Aber es geht auch längst über einzelne Politiken oder Politikbereiche hinaus. Denn selbst die Prinzipien und Werte der Union, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, werden in manchen Mitgliedstaaten immer häufiger unterlaufen oder durch die selbstbewusste Proklamation der illiberalen Demokratie, wie etwa bei Viktor Orban, auch ganz offen in Frage gezogen. Und dieses Problem betrifft nicht allein Ungarn oder Polen, sondern wir beobachten es auch in ganz vielen anderen Ländern. Beispiele wären Bulgarien, aber denken Sie bitte auch an Italien. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, so die Beobachtung, driften immer mehr auseinander und das eben auch in ganz fundamentalen Fragen. Zugleich und eng damit verbunden nimmt der Euroskeptizismus in Europa zu und gewinnen euroskeptische Parteien und Bewegungen in vielen EU-Mitgliedsländern an Zustimmung oder sie kommen gar in Regierungsverantwortung. In Polen sind mit Kaczynskis PiS und in Ungarn mit Orbáns Fidesz rechtspopulistische Regierungen an der Macht. In Italien ein Bündnis zwischen Links- und Rechtspopulisten, also zwischen Lega und Cinque Stelle. In den Niederlanden, in Frankreich, in Österreich, in Großbritannien und ehrlich gesagt, ich könnte weiter aufzählen, haben rechtspopulistische Bewegungen oder Parteien große Erfolge erzielt. In Deutschland ist die AfD zur drittstärksten Kraft im Deutschen Bundestag gewählt worden. Und diese Parteien und Bewegungen sind gewillt, ihre Zusammenarbeit auch auf der europäischen Ebene zu verstärken, um die EU zu schwächen, wie die jüngsten Vorstöße etwa von Salvini deutlich machen. Insgesamt, wenn wir uns nur die Daten anschauen, können wir zeigen, dass in den großen EU-Mitgliedstaaten in den letzten 20 Jahren die Zustimmungswerte zur EU leider kontinuierlich gesunken sind. Lange unbemerkt, aber es ist passiert. Damit einhergeht zugleich eine zunehmende Skepsis gegenüber demokratischen Strukturen und Werten. Nach einer Studie von 2017, ich hätte gerne eine neuere gehabt, denn dieser eine Wert, ich weiß nicht, wie der jetzt aussieht, aber ich sage es Ihnen trotzdem, zeigt sich, dass in vielen europäischen Mitgliedsländern der Wunsch nach einer autokratischen Führerpersönlichkeit steigt. Die Liste führt, das ist jetzt der Wert, wo ich gerne eine neue Zahl gehabt hätte, die Liste führt Frankreich mit über 80% Zustimmung an, gefolgt von Italien mit 66% und Polen mit 60%. Zugleich zeigen die Daten von Freedom House im sogenannten Nations in Transit Index für die Staaten Mittel- und Osteuropas, dass 2018 in mehr als der Hälfte der 29 dokumentierten zentral- und osteuropäischen Staaten der Demokratiegrad gesunken ist, nämlich in 19. In Ungarn und Polen sind die Werte am drastischsten gesunken, aber wie der Nations in Transit Report auch ganz klar schreibt, illiberalism established itself as a new normal in the region that stretches from Central Europe to Eurasia. Ungarn und Bulgarien werden im neuen Nations in Transit Index bereits jetzt nicht mehr als konsolidierte Demokratien bewertet. Und Polen steht kurz davor, aus dieser Kategorie zu fallen. Diese Integrations- und demokratiefeindlichen Kräfte und Neonationalismen gewinnen nicht nur innerhalb Europas, sondern auch außerhalb, also global an Kraft. Sie haben einen US-Präsident ins Weiße Haus gespült, der den Europäern offen seine Verachtung demonstriert und lange als unverbrüchlich geglaubte multilaterale Vereinbarungen und Bündnisse in Frage stellt oder an so absurde Bedingungen knüpfen will, wie etwa zu beobachten in der NATO, in der G7, der Kündigung des Klimavertrags oder in seinem Gebaren gegenüber dem Iran beziehungsweise der einseitigen Kündigung des sogenannten Iran-Atom-Deals. Immerhin der größte außenpolitische Erfolg der EU nebenbei bemerkt. Und während die USA als Partner der EU nun an Zuverlässigkeit verlieren, nimmt die Aggressivität Russlands weiter zu, wie sich in der Ostukraine, in Syrien oder Venezuela zuletzt eindrücklich studieren lässt, und trumpft China, insbesondere in Mittel- und Osteuropa, mit dem Versprechen massiver Investitionen im Zuge seines Seidenstraßenprojektes auf und versucht darüber Einfluss, und das nicht erfolglos, auf europäische Entscheidungsprozesse zu gewinnen. In dieser Situation, wenn ich einmal diese kleine Polykrise so ein wenig zusammenfassen darf, hat der französische Präsident Emmanuel Macron, der sich selbst ja gegen eine rechtspopulistische Konkurrentin, nämlich Marine Le Pen vom Front National, durchsetzen musste, versucht, eine Antwort zu geben, die er mit dem Schlagwort, und ich bin nicht sicher, ob es einen Hashtag dafür gab, ich vermute schon, er hat sie mit dem Schlagwort der europäischen Souveränität versehen. Europa, das war das Credo, müsse endlich handlungsfähig werden, um sich in der gegenwärtigen Welt behaupten zu können und das Versprechen von Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit einlösen zu können. Handlungsfähigkeit als Souveränität bedeutet für Macron von vornherein eine Verbindung von innerer und äußerer Handlungsfähigkeit, oder? Er schreibt Sovereignty, Unity, ehrlich gesagt, er schreibt Französisch, aber die englische Übersetzung geht mir etwas leichter von den Lippen. Sovereignty, unity and democracy are inextricably linked, and those who think we could choose sovereignty without democracy are mistaken. Souveränität, so stellt Macron mithin geradezu en passant klar, lässt sich nicht auf die äußere Handlungsfähigkeit oder auf die innere beschränken, sondern beide sind notwendig immer aufeinander bezogen, zumal in einem demokratischen Mehrebenensystem. Das autonome Handeln und Entscheiden nach außen verweist immer schon auf die Fähigkeit im Inneren effektiv zu regulieren, dadurch eben Abhängigkeit zu verringern, und Einigungen zu erzielen, also die Fähigkeit, zu gemeinsamen Entscheidungen zu kommen. Ganz traditionell ist das sozusagen die effektive Gebietskontrolle. Obgleich diese Verknüpfung durch das Konzept und die Aufwertung im Sinne der völkerrechtlichen Souveränität schwächer geworden ist, bleibt der Nexus dennoch bestehen. Schwächer ist sie natürlich geworden, weil sich die rechtliche Fassung von völkerrechtlicher Souveränität und ihr Implikat der Mitgliedschaft in der Staatengemeinschaft über wechselseitige Anerkennung konstituiert, sodass in der Folge die Praxis der Anerkennung sich von der tatsächlichen Fähigkeit zur effektiven Gebietskontrolle einer politischen Gemeinschaft lösen konnte. Und davon zeugen natürlich eine Vielzahl von schwachen oder sogenannten begrenzten Staaten, die entweder nicht mehr effektive Gebietskontrolle ausüben oder dies auch häufig nie getan haben. Nimmt man nun dieses, und das ist natürlich wirklich sehr grobe Pinselstriche an die Wand geworfene Konzept von Souveränität, dann sieht man, dass es Macron nicht um so etwas wie eine völkerrechtliche Konzeption, um eine rechtliche Bestimmung von Souveränität geht. Nein, ihm geht es tatsächlich um materielle Handlungsfähigkeit für die EU. Mit Blick auf die Europäische Union fordert er nicht weniger als eine demokratische Staatswerdung, die das vereinzelte Pooling, das Sharing von Souveränität in spezifischen Politikfeldern hinter sich lässt und eine tragfähige supranationale Struktur aufbaut, die in allen Politikfeldern für eine wirkliche Angleichung der Lebensverhältnisse sorgt und Verfahren garantiert, die demokratische Willensbildung organisieren und dann auch wirkmächtig werden lassen. Also genau die Defizite, über die wir die ganze Zeit immer so schön diskutieren. Nicht von ungefähr beginnt Macrons Schlüssel für die Etablierung europäischer Souveränität beziehungsweise die Pfeiler, auf denen er dieses Konzept aufruhen lassen will, mit der Sicherheit, der zentralen Leistung in der historischen Entwicklung moderner Staatlichkeit, zumindest in Europa. Bevor dann eben weitere Schlüssel kommen, die er dann bei der effektiven Grenzsicherung einer gemeinsamen Migrations- und Asylpolitik sieht, bis hin zur Etablierung originärer Steuerquellen für einen EU-Haushalt sowie der Formierung eines EU-weiten Austauschs über Demokratie. Nicht weniger als ein Superstaat fordert Macron mithin. Und ja, das ist ein großer Wurf, den er sich da vorgenommen hat. Aber was ist eigentlich geblieben von diesem großen Wurf, wenn Sie mir denn glauben, dass das eigentlich hinter seinen teilweise recht harmlos klingenden Bemerkungen steckt? Was meint europäische Souveränität noch in den gegenwärtigen Debatten? Macrons Ideen und seine konkreten Vorschläge sind ja immer wieder aufgegriffen worden. So etwa, ich habe es erwähnt, Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in seiner State of the Union Address 2018 oder aber auch unser deutscher Außenminister Heiko Maas in seiner Rede zu Europe United. Schaut man sich diese Reden an und die jeweiligen Stellungnahmen, dann fällt eines immer wieder ins Auge. Den größten Widerhall erzeugt immer der erste Pfeiler von Macrons Konzept europäischer Souveränität: Sicherheit und Verteidigung. Mithin also der Bereich, der am deutlichsten auf die äußere Handlungsfähigkeit hinweist, als Ausdruck der Möglichkeit, unabhängig nach außen agieren zu können. Und das Wort, das wir in den europäischen Debatten dazu mittlerweile finden, nächster Hashtag, strategische Autonomie. Darum geht es. Das ist das geflügelte Wort für die europäische Souveränität geworden. Was stellt sich denn Macron nun eigentlich genau darunter vor, wenn er über Sicherheit und Verteidigung als Schlüssel der Souveränität spricht? Er meint eine Verteidigungsunion, eine Union, die in der Beschaffung von Rüstung, aber auch dem Einsatz vergemeinschaftet werden soll. Und ihm geht es dabei nicht nur um europäische Flugzeugträger, da bin ich mir ganz sicher. Es geht ihm aber auch um die Vorstellung einer gemeinsamen europäischen Armee und der Entwicklung einer gemeinsamen strategischen Kultur. Und wenn man sich das anguckt, was seitdem passiert ist, dann sehen wir in diesem Bereich auch tatsächlich die meiste politische Aktivität. Das fing im Sommer 2018 an mit der Unterschrift über die sogenannte Europäische Interventionsinitiative, der insgesamt 9 Staaten, auch Deutschland und Großbritannien, beigetreten sind, die sich dazu bekannt haben, sie wollen eine solche Interventionsinitiative ins Leben rufen, über ganz vielfältige Initiativen, eben gemeinsame Rüstungsprojekte, Trainings und Ähnliches zu verwirklichen und ein starkes Bekenntnis zu einer Verteidigungsunion in der Mehrheit der Mitgliedstaaten. Also auch das ist faszinierend. Wenn Sie sich tatsächlich mal anschauen und nochmal einen Bereich suchen, in dem Sie viel Einigkeit in der EU finden, dann ist es das Bekenntnis, dass wir eine Verteidigungsunion benötigen. Man sieht sogar, würde ich sagen, eine Normalisierung des Rufs nach einer europäischen Armee. Eigentlich ein unerhörtes Konzept. Das letzte Mal, als das gefordert wurde, wurde die Marseillaise gesungen, wenn ich mich recht erinnere, und am Ende der entsprechende Vertrag in den Mülleimer der Geschichte geworfen. Selbst Angela Merkel spricht davon als langfristige Vision, dass das etwas ist, was zeigen würde, dass kein Krieg mehr in Europa stattfinden könnte. Verteidigungsminister von der Leyen ein wenig vorsichtiger von einer Armee der Europäer, die wir aber unbedingt benötigen. Und eingebettet wird diese Affirmation, die wir immer wieder beobachten, regelmäßig durch die geopolitische Lage. Nochmal Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. The geopolitical situation makes this Europe's hour. The time for European sovereignty has come. Und dann präzisiert er, it is time that Europe develop what I coined Weltpolitikfähigkeit. Danke, Herr Juncker. The capacity to play a role as a union in shaping global affairs. Der deutsche Außenminister versteht Europe United als Antwort auf America First. Das heißt, als Antwort auf das Wegbrechen oder doch zumindest die relativ lässige Infragestellung von Garantien im transatlantischen Verhältnis. Nun ist in beiden Reden, sowohl von Juncker als auch von Maas und ebenso in vielen Interviews von Angela Merkel und anderen auch, natürlich immer wieder davon die Rede, dass das eine nicht gehen kann, ohne dass man die inneren Spaltungen in der EU hinter sich lässt. Aber es fällt eben doch ganz stark ins Auge, dass wir in diesem Bereich innere Spaltung hinter uns lassen, innere Handlungsfähigkeit herbeizaubern sozusagen, nur Appelle sehen, aber kaum politische Schritte. Denken Sie etwa an den Bereich der Migrationspolitik. Da sehen wir eigentlich sozusagen ein dauerhaftes Scheitern. Oder denken Sie an den Einstieg in die Transferunion. Tja. Mit anderen Worten, was wir erleben, ist die Propagierung oder zumindest Engführung der politischen Aktivitäten und auch der Debatte über die Europapolitik auf eine halbierte europäische Souveränität im Sinne außen- und sicherheitspolitischer Handlungsfähigkeit im Angesicht äußerer Bedrohungen. Weil Trump versagt, muss Europa ran, wir müssen handlungsfähig werden, wir müssen auch ohne andere in der Welt agieren können. Nun ist diese Verengung vielleicht gar nicht so überraschend, denn die Nutzung äußerer Bedrohungen als Mobilisierung von Handlungsmacht ist gut dokumentiert und ein Rally round the flag kann selbst in der EU im begrenzten Maße funktionieren, wie die teils eben doch sehr überraschenden positiven Stellungnahmen, man könnte geradezu sagen Bekenntnisse zur europäischen Armee, verdeutlichen. Aber das ist eben zugleich auch gefährlich, weil es nämlich versucht, den Nexus zwischen der äußeren und der inneren Handlungsfähigkeit durch die Anrufung externer Bedrohungen zu überbrücken oder man könnte sagen kurz zu schließen, anstatt ihn mühsam selbst zu aktivieren. Und dadurch riskiert man eben die Bedingungen für die innere Handlungsfähigkeit mittelfristig noch weiter abzuschwächen. Und darüber möchte ich jetzt reden. Einfach ausgedrückt, das primäre Problem der Europäischen Union liegt nicht im Fehlen einer europäischen Armee, sondern im Auseinanderdriften der Mitgliedstaaten in zentralen Fragen der europäischen Integration bis hin zu ihren basalen Werten. Nun mag es naheliegen, auf Verteidigung zu setzen als verbleibende Zone geteilter Interessen. Mit Trump auf der einen Seite, der die westeuropäischen Staaten nervös macht, und Putin auf der anderen Seite, der die osteuropäischen Mitgliedstaaten nervös macht. Von dort aber auf weitere Integration oder der Demokratisierung zu vertrauen, scheint mir trügerisch. Ein Spillover im positiven Sinne, wie wir ihn in früheren Phasen der europäischen Integration in der Tat immer wieder beobachten konnten, ist gegenwärtig extrem unwahrscheinlich, gerade weil die Interessendifferenzen zwischen den Mitgliedstaaten so schwerwiegend sind und die Möglichkeiten der Kompensation, ein beliebtes Mittel innerhalb der EU, wenn wir uns heftig uneinig sind, dann haben wir immer noch irgendwo eine Möglichkeit, Kompensationszahlungen zu leisten. Die sind gegenwärtig einfach sehr schwach ausgeprägt durch Brexit und die Schuldenkrise. Zugeständnisse können nicht großzügig erkauft werden. Darüber hinaus hat die Politisierung der europäischen Integration, über die ich ja en passant im Bereich der Krise gesprochen habe, gerade nicht dazu geführt, dass wir es mit einer Erweiterung der Handlungsfähigkeit innerhalb der EU zu tun haben, sondern geradezu mit einer Beschränkung. Sie hat nämlich gerade die euroskeptischen Positionen nach vorne gespürt. Das heißt, weitergehende Reformvorschläge, die auf eine Vertiefung der EU hinauslaufen, riskieren, in nationalen Referenden abgewählt zu werden. Die beobachtbare Politisierung der europäischen Integration, so schreibt etwa Edgar Grande in seinem sehr lesenswerten jüngsten Essay im Leviathan, hat nicht zur Steigerung geführt, sondern sie beschränkt alle weiteren Möglichkeiten der Europäischen Union. Und auch deshalb finden Macrons Vorschläge zur Transferunion so wenig glühende Anhänger unter den anderen EU-Mitgliedstaaten, selbst wenn diese im Grunde genommen integrationsfreundlich sind. Was ist also zu tun? In dieser Situation gilt es mithin nicht primär die äußere, sondern die innere Souveränität zu erhalten bzw. zurückzugewinnen. Oder man könnte dieses wunderbare Zitat von Jean-Claude Juncker nehmen und sagen, "The geopolitical situation makes this Europe's hour. The time for European sovereignty has come. It's time that Europe develops what I would coin in Demokratiefähigkeit. The capacity to play a role as a union in shaping European affairs." Wenn Europa das nicht gelingt, sondern auf dem Weg weiter voranschreitet, in dem wir momentan sind, also ein Weiter-so, dann geht es nicht nur darum, dass alles so bliebe, sondern die EU verändert sich unter unseren Augen, ohne dass wir es, glaube ich, gegenwärtig hinreichend zur Kenntnis nehmen. Gerade weil wir Probleme haben, momentan Einigungen zu erzeugen, haben wir damit begonnen, Entscheidungen an Institutionen abzugeben, die außerhalb der Gemeinschaftsverträge stehen. Denken Sie an die Rettungsschirme, die sind ein Beispiel dafür. Oder aber wir delegieren sie an Institutionen, die der politischen Kontestation enthoben sind. Wir haben da Banken, wir haben da Gerichte, die Dinge erledigen können, wenn wir sie selber nicht mehr in der Auseinandersetzung halten wollen. Die Troika ist auch ein Beispiel. Oder zweitens, weil wir zulassen, dass immer mehr Staaten nationale Alleingänge vornehmen, ohne das in irgendeiner Weise hinreichend zu sanktionieren. Oder aber zulassen, dass aufgrund der Entscheidungsunfähigkeit der politischen Institutionen bilaterale Abkommen zustande kommen. Denken Sie an die Flüchtlingsrücknahmeabkommen. Und das ist nur eins von vielen Beispielen. Das heißt, unter der Hand bleibt die EU nicht, was sie ist, sondern sie verändert sich gerade, sie wird wieder intergouvernementaler. Das, was also die Euroskeptiker sich vorgestellt haben, passiert längst. Dadurch, dass sie aber intergouvernementaler wird, sinkt auch der gemeinsame Nutzen, den die EU für die Mitgliedstaaten hat. Denn dadurch wird sozusagen die Macht der einzelnen Nationalstaaten wieder bedeutender innerhalb dieser Union. Wenn wir also innere Souveränität stärken wollen, das heißt demokratische Einigungsfähigkeit und effektive Regulierungsfähigkeit, dann müssen wir zunächst Mittel und Wege finden, um erstens mit der zunehmenden Non-Compliance, also dem Aufkündigung von Folgebereitschaft, umzugehen. Das heißt, wir müssen für die Mitgliedsländer der EU wieder sichtbar machen, dass Vereinbarungen einen Wert an sich haben. Es muss sie was kosten, wenn sie unsere Verträge verletzen. Und zweitens, wir müssen die Differenzen über die Werte und Prinzipien bearbeiten, denn das lässt sich nicht über Kosten regeln. Zu eins, das bedeutet aus meiner Sicht nicht nur, dass die gegenwärtigen Vertragsverletzungsverfahren, die wir beobachten, energisch durchgeführt werden müssen. Sie kennen alle die Probleme, die wir damit haben, die Einstimmigkeit wird uns alle einholen, sondern dass ein anderer Aspekt von Macrons Sorbonne-Rede auch noch mehr in den Vordergrund gestellt werden sollte, nämlich die Idee der Avantgarde. Macron ging es in seiner Rede darum, dass die Länder, die bereits so weit sind, dass sie weitergehen wollen, nicht von denen aufgehalten werden können, die noch nicht so weit sind. Man könnte die Avantgarde noch mal anders verstehen und sagen, dass sie einerseits jene zusammenbringt, die weitergehen wollen und neue Integrationsprojekte verabschieden, dabei aber gleichzeitig die Funktion haben, jene, die schon die jetzigen Vereinbarungen zu unterlaufen, auch zu disziplinieren, weil die Teilnahme an der Avantgarde und damit an den gemeinsam erwirtschafteten Nutzen durch die weitergehenden Integrationsprojekte, und hier ist das Stichwort der Transferunion eines, aber ich kann mir viele andere vorstellen, von der Einhaltung der bestehenden Vereinbarung abhängig gemacht werden können. Das heißt, nur diejenigen Staaten, die sich an die bestehenden Vereinbarungen halten, können auch in diese weitergehenden Integrationsprojekte kommen. Zum Zweiten, ebenso bedeutsam ist es, und das wird jetzt paradox klingen, die offene Auseinandersetzung um die Zukunft der EU und ihre Werte zuzulassen. Das heißt, die Politisierung, die ich eben noch als Problem beschrieben habe, weil wir eben erlebt haben, dass zuletzt in nationalen Referenten immer wieder dann die euroskeptischen Stimmen die Mehrheit hatten. Nichtsdestoweniger müssen wir sie sogar vorantreiben. Wir müssen die Politisierung suchen, trotz aller Risiken, die sie birgt. Und das gilt sowohl auf der zwischenstaatlichen Ebene, aber genauso auf der gesellschaftlichen. Die vorangegangene Politisierung der EU mag die Euroskeptiker nach vorn gebracht haben, aber sie zu ignorieren, wird diese weder zum Verschwinden bringen, noch wie oben dargelegt, auch nur die gegenwärtige EU schützen. Sie wird abgewickelt, auch wenn wir das so nicht diskutieren, aber das passiert gerade. Nur in der offenen Auseinandersetzung darüber, auf welche Werte und Prinzipien sich die EU stützen sollte, ob das, was wir als Werte vereinbart haben, tatsächlich noch das ist, was wir wollen können, kann es wieder gelingen, neuen Nutzen zu stiften und Gemeinsamkeiten zu erzeugen, wo gegenwärtig nur Nationalismen zu erkennen zu sein scheinen. Nur in der radikalen Infragestellung allen dessen, was wir erreicht haben, gibt es vielleicht auch eine emphatische Bejahung oder eben auch ein emphatisches Nein bis hin zum Exit einiger weiterer Mitgliedstaaten. Das muss dieses politische Projekt verkraften, sonst ist es das vielleicht nicht wert, dass wir so darum kämpfen. Vergessen wir also die Armee. In den dringendsten Konflikten, die der EU ins Haus stehen, wird mit Worten, Bildern und Symbolen geschossen. Rüsten wir uns erst einmal dafür. Vielen Dank.
Eine aktuelle Zustandsbeschreibung der Europäischen Union war das von Nicole Deitelhoff, Professorin an der Frankfurter Goethe-Universität und Leiterin des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Auch morgen am Wahltag informieren wir euch über weitere Hintergründe zur EU. Dann geht es um die Frage, ob unsere Union überhaupt noch erweiterungsfähig ist.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.